Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist richtig schön, hier bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wir waren gestern ja schon, Marcel und ich, hier in eurem Jugendkreis und freuen uns riesig. Ihr habt einen richtigen Schatz in euren Jugendlichen hier. Das ist uns gestern echt aufgefallen. Da ist ein Riesenpotenzial drin. Da freuen wir uns. Wir haben auch ein bisschen die Geschichte gehört, wie das entstanden ist, dass die Jugend noch gar nicht so lange existiert oder so groß geworden ist und so, da haben wir wirklich den Eindruck, da ist richtig Leben drin, da ist Wumms drin, da kann noch was passieren, da freuen wir uns richtig. Und ja, wir freuen uns jetzt heute Morgen hier bei euch auch miteinander Gottesdienst feiern zu können. Toll, dass ihr auch euch auf die Taufe jetzt vorbereitet. Ist immer schön, wenn neue Leute dazukommen. Und damit ihr auch ein bisschen wisst, wer ich bin, will ich ein paar Worte gerade zu mir sagen. Mein Name ist Heinfried, ich war mit meiner Familie fast 25 Jahre in Asien unterwegs mit Frontiers. Frontiers ist eine Missionsgesellschaft, die ausschließlich in der islamischen Welt arbeitet. Wir haben unter einem muslimischen Volk auch dort gearbeitet, haben gesehen, wie Gott da Gemeinde hat entstehen lassen. Da sind wir sehr, sehr dankbar für. Da haben wir gestern in der Jugend auch schon ein bisschen von erzählt. Wer mehr über Frontiers und die Arbeit in der muslimischen Welt hören möchte, mehr als das, was ich jetzt gleich sagen werde, kann sich vorne am Büchertisch nach dem Gottesdienst auch noch mit ein paar Infos eindecken. Genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Mission hört. Da kommen den Leuten ja die lustigsten Gedanken manchmal. Mission, da denken manche Leute an diesen Kollegen hier, Mission ist gefährlich, das ist doch in diesen Ländern, wo es so gefährliche Schlangen und Spinnen und Tiger und solche Sachen alle gibt und wo die Eingeborenen einen dann im Kochtopf kochen wollen und so. Also eher so das klassische Klischee, Mission ist irgendwie gefährlich und deswegen nichts für sicherheitsliebende Deutsche. Andere Leute denken mehr so an die unrühmliche Geschichte der Mission, wo es oft auch mit politischer Macht, mit militärischer Macht irgendwie zu tun hatte und dann so die Wahl war Taufe oder Tod, ja, also willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein, so, das gab es ja öfters so in der Geschichte. Wieder andere denken, Mission, das passt nicht mehr in unsere heutige Zeit, wir sind doch alle nett zueinander und wir sind nicht mehr in der Kolonialzeit oder wo die Eingeborenen, die Missionare im Tropenhelm da irgendwie in der Sänfte rumgetragen haben und Mission zerstört Kultur und man soll die Leute doch in Ruhe lassen, die sind doch alle ganz glücklich so. Und dann gibt's Leute, oft in Gemeinden, wenn die Mission hören, dann denken sie zuerst, uiuiui, das wird teuer. Ja, also Mission hat was mit Geld zu tun, dafür haben wir kein Geld, wir haben gerade ein neues Gemeindehaus gebaut oder so. Und deswegen wollen wir damit nichts zu tun haben. Es gibt viele Zerrbilder von Missionen und das ist jetzt bewusst alles ein bisschen überzeichnet, aber ich möchte mit euch heute Morgen mal drüber nachdenken, was Mission eigentlich wirklich in der Bibel bedeutet. Und da möchte ich jetzt nicht so einen klassischen Missionstext, hier einen Missionsbefehl, Matthäus 28 oder so lesen, sondern möchte mit euch mal ins Alte Testament gehen. Und zwar in den Propheten Jesaja, eine eher unbekannte Stelle. Ganz am Ende vom Buch Jesaja steht dieser Text hier. Wer eine Bibel hat, kann gerne nachlesen. Das ist in Jesaja 66, Verse 18 bis 19. Ich lese das mal vor. Ich kenne, also hier redet Gott durch Jesaja, ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken und komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden. Nach Tarsis, nach Put und Lut, nach Meschech und Rosch, nach Tubal und Javan und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Ich möchte diese Predigt jetzt unter den Titel setzen, Gottes Herrlichkeit für alle Völker. Jesaja ist ja der längste Prophet im Alten Testament und das hier steht jetzt ganz am Schluss im letzten Kapitel von Jesaja. Und über 66 Kapitel hat Jesaja in immer wieder neuen Bildern irgendwie Gottes Wort an seine Zuhörer weitergegeben. Da waren Gerichtsandrohungen dabei, da waren Heilszusagen dabei, da waren Messiasverkündigungen dabei. Und jetzt in diesem letzten Kapitel, da öffnet Jesaja so ein bisschen den Vorhang auf die ferne Zukunft. In den letzten Tagen wird das hier passieren. Und da redet Gott jetzt davon, ich kenne mein Volk, ich kenne ihre Gedanken, ich kenne das Volk Israel gut, ist mir alles nicht unbekannt und ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan über dieses Volk Israel hinaus. Und ich will alle Völker versammeln und will einige von den Geretteten bis an die Enden der Erde, bis auf die fernen Inseln und bis zu allen Völkern senden. Also ist der erste Gedanke hier von Jesaja, es geht um alle Völker. Also hier ist ganz klar in dem Text davon die Rede und das ist der erste Punkt, den ich euch mitbringen möchte. Dieser Gedanke, zu allen Völkern zu gehen, an die Enden der Erde zu gehen, ist nicht neu aus dem Neuen Testament. Fängt nicht erst mit Missionsbefehl und Pfingsten an. Das war schon immer Gottes Plan. Es geht nicht nur um Israel. Gott hat immer schon einen Plan für die ganze Welt und für alle Völker gehabt. Und hier wird jetzt der Vorhang geöffnet. Es geht um alle Völker. Schon 700 Jahre bevor Jesus den Missionsbefehl, im Prinzip hat Jesus an solche Stellen wie Psalm 67, ich habe mich total gefreut, das ist einer meiner Lieblingspsalmen, dass wir den heute Morgen schon gehört haben. Da geht es um alle Völker, hier geht es um alle Völker. Jesus hat daran nur nochmal angeknüpft und hat gesagt, so Leute, jetzt ist es soweit, jetzt geht es richtig los. Also seit der Schöpfung hat Gott einen Plan mit dieser Welt. Und ich möchte das mal so als Definition vorschlagen, was Mission wirklich ist. Mission, da geht es nicht um Geld in erster Linie, da geht es nicht um Gefahren oder um sonst irgendwas, sondern in der Mission geht es darum, dass Gott sendet zu allen Völkern. Und auch hier geht es in erster Linie um Völker. Also in unserem Text hier im Jesaja, aber auch im Psalm 67 und anderen Stellen, da ist immer wieder von allen Sprachen, allen Völkern, allen Volksgruppen. Die Wörter, die da gebraucht werden, sind auf verschiedene ethnische Gruppen bezogen. Da geht es nicht um alle Länder. In allen Ländern heute, das ist die gute Nachricht heute, gibt es schon Gemeinde. Da können wir einen Haken dran machen. Wir können sagen, in jedem Land der Welt, auch in Nordkorea, auch in Afghanistan, auch im Sudan und im Jemen, in Saudi-Arabien, überall gibt es Gemeinde. Manchmal klein, manchmal im Untergrund, manchmal sehr schwach, aber es gibt überall Gemeinde. Aber Gott hat nie gesagt, geht in alle Länder. Die politischen Grenzen unserer Welt verändern sich ständig, das kriegt er aus den Nachrichten mit. Aber Gott hat die Völker im Blick und deswegen will Gott zu allen Völkern, zu allen Volksgruppen Menschen senden. Das Interessante ist hier in unserem Text, wenn er genau reinguckt, da geht's los mit ich komme. Ich komme, um alle Völker zu versammeln. Also die Initiative geht von Gott aus. Aber Gott zwingt sich nicht auf, sondern er wartet dann auf die Reaktion der Menschen und der Völker. Und dann heißt es nämlich, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Merkt ihr? Erst kommt Gott, Gott macht sich auf den Weg. Wir feiern das in Jesus, dass Gott Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist. Der erste Schritt kommt von Gott. Aber dann wartet er auf unsere Reaktion, dass wir kommen. Und das haben wir auch gerade in den Zeugnissen von den Täuflingen gehört. Und letztlich ist das Mission. Mission ist, dass wir, weil wir von Gott gesandt sind, als Gemeinde in diese Welt und zu allen Völkern, dass wir diese Einladung überbringen. Wir sind eigentlich Einladungsüberbringer als Missionare. Wir sind keine Leute, die Leute mit Geld oder mit Zwang oder mit Druck oder sowas zu irgendwas überreden, was sie nicht wollen, sondern wir übergeben eine Einladung und warten dann auf die Reaktion von den Menschen. Und Mission ist auch kein Hobby von ein paar Verrückten, die gerne in heißen Ländern sind, denen es in Deutschland zu kalt ist, oder die gerne sich irgendwie in Abenteuer stürzen oder so, sondern Mission ist Gottes Herzensanliegen und ganz, ganz tief im Plan Gottes verwurzelt. Und ich möchte nicht, dass ihr heute nach Hause geht und sagt, ach, da war irgend so ein Missionar da und er hat natürlich über Mission geredet, weil das sein Job ist, sondern ich möchte, dass ihr versteht, dass Mission ganz, ganz tief im Wort Gottes und im Plan Gottes verwurzelt ist. Und deswegen habe ich euch mal diese Liste mitgebracht, weil ich wirklich überzeugt bin, dass das wie so ein roter Faden ist, der sich durch die ganze Bibel zieht. Das fängt schon bei Abraham an. Im ersten Buch der Bibel wird Abraham rausgerufen aus seiner Heimat und da sagt Gott ihm die Verheißung, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder alle Völker auf Erden. Bevor es überhaupt schon Volk Israel gab, hat Gott schon gesagt, mein Ziel sind eigentlich alle Völker auf Erden. Und dann geht es weiter über Mose. Das Gesetz, wir denken immer, wenn wir Mose und Gesetz und Sinai-Bund hören, da denken wir immer, ja, da geht es um Israel. Aber das Ziel war, dass Israel als Beispiel dient für alle Völker. Hier heißt es, die Völker sollen staunen und sagen, wo ist so ein herrliches Volk? Also all die umliegenden Völker sollten auf Israel gucken und sagen, wow, so nah kommt Gott einem Volk. Das sollte ein gutes Beispiel, ein gutes Zeugnis sein. Dass es nicht so ganz geklappt hat, wisst ihr alle. Aber das war zumindest die Grundidee. Als Salomo den Tempel gebaut hat, bei der Einweihung, hat er im Einweihungsgebet auch darum gebetet, dass andere Nationen zu diesem Tempel kommen und staunen und sagen, wow, dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen, hat Salomo schon damals gebetet. Merkt ihr das mit den Völkern, das zieht sich durch. Dann haben wir die Psalmen. Lest euch mal die Psalmen durch mit Blick überall, wo Völker vorkommt oder die Propheten. Das zieht sich überall durch, das ist überall ein Thema. Ihr kennt die Geschichte von Jona, das war auch so einer der frühen Missionare, der endete dann im Walfisch oder so, weil er halt in eine andere Richtung gehen wollte. Ne, war kein Walfisch, aber da war schon Sendung. Da war nicht nur, die Völker sollen nach Jerusalem kommen oder zum Volk Israel uns an dem Beispiel sehen, sondern da hat Gott schon ausgesandt nach Ninive. Also Ninive war die größte Superpower damals der Welt und menschlich verständlich, dass der Jona nicht wirklich Lust hatte, dahin zu gehen. Genau, in Psalmen, Propheten immer wieder dieses Thema. Dann im Neuen Testament kriegt das natürlich ganz neuen Schwung. Dann geht es um den Missionsbefehl, das war dann der Auftrag, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker wieder. Und dann die Verheißung im Neuen Testament, im letzten Buch der Bibel. Ihr merkt, der rote Faden vom ersten bis zum letzten Buch. In der Offenbarung heißt es dann, vor dem Thron Gottes, da wird eine unzählbare Menge versammelt werden aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Nationen. Also es geht immer um diese ethnischen Gruppen, um die Sprachgruppen, um die Volksgruppen und das ist Gottes Ziel. Und es geht auch halt darum, dass in dem Jesaja-Text, den wir gelesen haben, im Predigttext Jesaja 66, dass die Menschen aus allen Völkern Gottes Herrlichkeit sehen sollen. Die Bibelkenner unter euch, die wissen jetzt, Gottes Herrlichkeit, Sendung, da war doch mal was schon mal in Jesaja, bei der Berufung von Jesaja, Kapitel 6, wo Jesaja diese Vision im Tempel hat, da sagt Gott, wen soll ich senden, wer will gehen? Da geht es um Sendung. Und Jesaja hat eine Vision von Gottes Herrlichkeit. Jetzt am Ende vom Buch kommt wieder Sendung und Herrlichkeit, diesmal auf alle Völker. Ja, also da ist ein Thema, was sich durchs Ganze, wie eine Klammer, durchs ganze Jesaja-Buch auch zieht. Und diese Völker, die da benannt sind im Jesaja, genau, das ist auch am Anfang vom Jesaja-Buch schon diese Verheißung aus Jesaja 2, zur letzten Zeit, da werden die Heiden herzulaufen, die Völker werden kommen und werden sagen, lasst uns zum Tempel des Herrn gehen. Der wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Das ist schon immer im Plan Gottes gewesen. Und Diese Völker Put und Lut und Meschech und was weiß ich, die kennen wir heute alle gar nicht mehr. Ich habe euch das mal auf der Karte gezeigt, wo die sind. Da geht es tatsächlich einmal rund ums Mittelmeer. Also für die damalige Welt, in ihrem damaligen Weltbild, einmal rund um Israel drumherum. Und dann eben die entfernten Inseln waren so die Inseln da in Griechenland und so weiter. Also mit anderen Worten, in alle bekannte Welt werden Leute ausgesandt. Und Gott spricht hier von den Volksgruppen, die noch nichts von ihm gehört haben. Damals waren diese Ecken also wirklich für die das Ende der Welt. Wir sind heute ein bisschen weiter, wir wissen, wie die Welt aussieht. Und jetzt bringe ich euch mal, wie wir nach 2000 Jahren nach dem Missionsbefehl und 2700 Jahren nach Jesaja, wo wir heute stehen. Das hier ist die Welt nicht nach Menschen, sondern nach Volksgruppen. Jeder Punkt ist eine Volksgruppe. Und die grünen Volksgruppen oder die grünen Punkte bedeuten, da gibt es schon bestehende, stabile Gemeinden, die sich auch selber multiplizieren können. Also Deutschland, Europa ist größtenteils grün. Gelb sind entweder nominelle, also so wie Landeskirchen oder orthodoxe Kirchen, katholische Kirchen, oder Gemeinden, die noch ein bisschen im Entstehen und im Wachsen begriffen sind. Und die roten Punkte, die bedeuten unerreichte Völker, wo es praktisch noch keine Gemeinde gibt oder so schwach, dass die ihr eigenes Volk nicht wirklich erreichen können. Und ihr werdet sehen, die konzentrieren sich alle auf einem Gebiet und jetzt kommen wir in Frontiers Thema rein. Die meisten dieser Länder sind muslimische Gegenden. Die muslimische Welt ist von der Gemeinde Jesu 1400 Jahre lang komplett vernachlässigt worden, wurde nur als Problem gesehen, als Bedrohung, als Gefahr, aber nicht als Menschen, die Jesus brauchen. Und wenn, bei diesen roten Punkten, da reden wir von einem Gläubigen pro 1000 Menschen oder weniger. Ja? Also das ist richtig wenig. Das wäre, also hier sind wir vielleicht 100 Leute, ein bisschen mehr, und 10-mal so viele und da wäre ein Gläubiger drunter. Das ist die Situation von den unerreichten Völkern. Und in vielen von denen gibt es noch nicht mal einen. Also in der Volksgruppe, unter der wir gearbeitet haben, gab es wirklich null. Es gab keine Bibel, keinen einzigen Gläubigen, keine Gemeinde, keine Missionsarbeit und nichts. Ja, unter einer Volksgruppe von 3 Millionen Menschen. Und das ist die Situation von unerreichten Völkern. Die Missionswissenschaftler sprechen da vom sogenannten 10-40-Fenster, weil das zwischen dem 10. und dem 40. Breitengrad ist, die ganze Konzentration. Und unserer Meinung nach müssten wir wirklich als Gemeinde Jesu den Schwerpunkt darauf setzen und da Leute hinsenden, damit der Missionsbefehl wirklich erfüllt werden kann. Das 1040-Fenster geht halt eben auch da über Nordafrika, Nahen Osten und so, aber da gibt es viel Wüste, da gibt es viele Menschen, auch viele Völker, aber relativ eine niedrige Bevölkerungsdichte. Die großen Völker sind in diesem sogenannten Circle of Significance, diesem bedeutsamen Kreis. Indien und China allein haben ja schon 3-4 Milliarden Menschen. Und dann Indonesien, die größten muslimischen Länder, wo würdet ihr die erwarten? Das sind nicht die arabischen Länder. Da denkt man als erstes dran, wenn man an Islam denkt. Aber die 4 größten muslimischen Länder sind alle in diesem Kreis. Das ist Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch. Diese 4 Länder alleine zusammen machen ungefähr die Hälfte der muslimischen Welt aus. Ja? Und wenn wir strategisch denken, dann müssen wir dahin. Dann müssen wir in diesen Völkern, in diesem 1040-Fenster, in diesem Kreis, da müssen wir arbeiten. Aber wenn ihr seht, da gibt es zwar 50% aller Muslime, 67% aller unerreichten Volksgruppen, aber nur 3 Missionare pro 1 Million Leute. 3 Missionare auf 1 Million. Das ist skandalös wenig. Und deswegen denke ich, da muss sich wirklich was ändern. Letztens war ich in einem Online-Gebetstreffen. Da waren verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern dabei und da war ein interessanterweise nigerianischer Missionar, der in Mali arbeitet. Also Nigeria, Mali, beides Länder in Westafrika. Und so sieht Mission heute auch aus. Es ist nicht nur vom Westen in den Rest der Welt, sondern auch innerhalb der früheren Missionsländer, innerhalb von Afrika wird gesandt, innerhalb von Asien wird gesandt. Wir haben viele Leute aus Lateinamerika, aus Asien, aus Korea. Und dieser Missionar, der aus Mali dorthin gegangen, aus Nigeria nach Mali gegangen ist, das ist für den auch ein Schritt. Wir denken, Afrika ist Afrika. Aber Nigeria ist ein relativ stabiles, wohlhabendes Land, da kann man als Christ ganz bequem leben, zumindest in südlichen Teilen von Nigeria. Und der hat aber Gottes Ruf verspürt, ist nach Mali gegangen, in ein gefährliches Land, wo viel Terrorismus, viel Leid, viel Elend ist mit seiner Familie. Und er hat gesagt, warum bin ich dahin gegangen? Ich konnte nicht begreifen und nicht akzeptieren, dass in einem Raum 100 Lampen sind, während ein anderer Raum noch stockdunkel ist. Ja? Bei uns in Nigeria haben wir so viele Gemeinden, so viele Christen, so viele Kirchen und da oben in Mali ist es so stockdunkel und deswegen wollte ich das Licht von Jesus dorthin bringen. Also wenn wir von unerreichten Völkern reden, dann reden wir wirklich von Volksgruppen, von Gegenden der Welt, wo nichts existiert, kein Missionar, keine Gemeinde, keine Missionsarbeit. Und wie kommt das jetzt, dass das bis heute noch so ist? Ich habe mal eine Statistik gelesen, wenn man alle Gemeinden der Welt zusammenzählt, alles was es gibt, orthodox, namenschristlich, was weiß ich, alles was sich christliche Gemeinde nennt, auf der Welt zusammenzählt und dann diese Punkte zusammenzählt, all die unerreichten Volksgruppen, die es noch auf der Welt gibt. Da, je nach Zählung gibt es da irgendwas zwischen 3.000 und 7.000 Volksgruppen, die noch vom Evangelium komplett unerreicht sind. Dann kommt man auf ein Verhältnis, eine Volksgruppe, eine unerreichte Volksgruppe auf 600 Gemeinden. So, wer von euch jetzt mit Mathe ein bisschen bewandert ist, der denkt sich, warum sind die Volksgruppen denn dann noch unerreicht? Wenn 600 Gemeinden weltweit auf eine Volksgruppe kommen, dann können ja 590 Gemeinden weiter schlafen. Und wenn sich 10 Gemeinden zusammentun würden und sagen, wir erreichen diese eine Volksgruppe, dann wäre diese Arbeit erledigt. Aber offensichtlich passiert noch nicht mal das. Und das Coole war, als wir in Asien waren, da kriege ich plötzlich eines Tages ein E-Mail von einem amerikanischen Pastor aus Kalifornien und der sagt, ich muss dich unbedingt treffen. Ich kannte den Mann nicht, ich wusste nicht, wer das ist. Und dann haben wir uns getroffen, er war mit seinem Kollegen da und dann haben wir zusammengesessen und er hat mir erzählt, dass sie als Gemeinde in Kalifornien genau diese gleiche Statistik gehört haben und gesagt haben, boah, das lässt uns nicht los, da wollen wir was machen. Und wir wollen uns eine Volksgruppe, nee, wir nehmen uns zwei Volksgruppen, wir sind eine große Gemeinde, wir nehmen uns zwei Volksgruppen, suchen uns die aus und geben keine Ruhe, bis die nicht mit dem Evangelium erreicht sind. Dann haben die sich als Gemeinde in einen Prozess begeben, haben gebetet, haben gefastet, haben sich informiert und haben sich dann zwei Volksgruppen ausgesucht. Eine davon war die, unter der wir gearbeitet haben, der andere war einer irgendwo in China. Und haben gesagt, wir beten jetzt und tun, was wir können und geben nicht Ruhe, bis unter den zwei Volksgruppen multiplizierende Gemeinde Jesu entstanden ist. Und da sind die heute noch dran. Das war jetzt vor knapp 10 Jahren, dass wir uns kennengelernt haben. Inzwischen haben die aus ihrer Gemeinde Leute ausgesandt, die an der Bibelübersetzung in unserem Volk arbeiten. Und in einem anderen Volk haben sie auch viele Arbeiten. Und ich denke mir, wow, könnte man eure Gemeinde irgendwie klonen oder so oder fotokopieren, das wäre so cool, wenn es so mehr Gemeinden gäbe, die sagen würden, wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, dass es noch so viele unerreichte Gegenden und Volksgruppen der Welt gibt und wir wollen wirklich mit dazu beitragen, dass Gottes Herrlichkeit unter alle Völker kommt. Und da würde ich euch jetzt gerne einen kurzen Video zeigen. Ich hoffe, dass das von der Technik diesmal klappt. Können wir das mal probieren? Wo das Ganze noch mal ein bisschen auf den Punkt gebracht wird.
Er holt uns ab und wir gehen nach Hause.
Okay, das ist...
Er hat es uns versprochen.
Hier sind wir, super.
Jesus wird wiederkommen und alles neu machen. Er holt uns ab und wir gehen nach Hause. Dieses Versprechen ist an eine Bedingung geknüpft. Bevor Jesus wiederkommt, müssen alle Völker der Erde die rettende Nachricht vom Kreuz gehört haben. Eigentlich ziemlich einfach, oder? Es ist 2024 und ein Drittel aller Menschen hat noch nie die Botschaft von Jesus gehört. Nicht, weil sie nicht hören wollen. Sie haben gar keine Wahl. An den Orten, wo sie leben, gibt es niemanden, der davon weiß und erzählt. Bei Gott hat es Priorität, dass Menschen aus allen Völkern ihn kennenlernen. Wie soll das gehen? Eigentlich auch ziemlich einfach. Jemand muss zu ihnen gehen und ihnen davon erzählen. Aber wieso ist das in den letzten 2000 Jahren nicht passiert? Gehen nicht seit Jahrhunderten Botschafter vom Evangelium in die ganze Welt? Naja, momentan sind nur 3% der Arbeiter, die aktiv im Ausland sind, bei diesem Drittel aller Menschen, bei denen, die keine Möglichkeit haben, von Jesus zu hören. 97% aller Arbeiter sind aktuell bei den 2/3 der Menschen, die bereits barrierefreien Zugang zum Evangelium haben. Die Verteilung der finanziellen Mittel sieht auch nicht besser aus. Nur 1% vom Budget für interkulturelle Mission fließt in die Arbeit bei den Unerreichten. Da ist ein riesiges Ungleichgewicht. Wir können unmöglich das vernachlässigen, was für Gott so hohe Priorität hat. Was sind deine Prioritäten im Leben? Wo investierst du deine Zeit, dein Geld? Lass uns den Fokus neu auf sein Versprechen setzen und dabei sein, wie unser König sein Reich auf unsere Welt bringt. Jeder hat dabei einen Platz. Keine Generation vor uns war so nah an Jesu Wiederkunft dran wie wir. Wenn es jemals eine Zeit gab, in der es möglich war, jedes Volk der Erde mit der Botschaft vom Reich Gottes zu erreichen, dann ist es genau jetzt. Wir werden nicht aufhören zu beten, zu senden und zu gehen, bis wir sagen können, dass Jesus in jedem Volk bekannt ist.
Und da kommt dann jetzt letztlich der zweite Punkt von dem Text aus dem Jesaja ins Spiel. Es geht einerseits um alle Völker. Ups, und jetzt geht's noch weiter? Nein? Kannst du mal weiterklicken von hinten? Ah nee, das ist noch der Video. Genau, den müssen wir nochmal. Egal. Der zweite Punkt von dem Text in Jesaja, es geht um Gottes Herrlichkeit, es geht um Gottes Ehre. Also es geht nicht nur darum, möglichst viele Leute von der Wahrheit zu überzeugen oder so, sondern es geht darum, dass Gottes Herrlichkeit vermehrt wird. Ziel von aller Missionsarbeit ist Gottes Ehre und Anbetung Jesu. Mission wird eines Tages fertig sein, aber Anbetung Gottes wird nie fertig sein. Das geht im Himmel weiter. Und diese unzählbare Schar aus allen Völkern, die soll Gottes Herrlichkeit und Gottes Kreativität und Gottes wunderbare Vielfalt widerspiegeln, mit der er die Welt und die Menschen geschaffen hat. Und wir haben so wunderbare Musik vom Flügel gerade gehört bei den Liedern. Wenn auf dem Flügel ein paar Tasten fehlen würden, jeder Musiker unter euch, dem zieht sich jetzt gerade alles zusammen, das klingt dann nicht schön, das ist dann nicht harmonisch. Und solange diese Völker fehlen auf der Klaviatur von Gottes Lobpreis und Gottes Herrlichkeit, wird Gottes Herrlichkeit nicht vollständig reflektiert und wiedergespiegelt in der Ewigkeit. Und deswegen sagt Gott, ich will zuerst, dass alle Völker von mir hören. Und dann ist das Ziel erreicht, dann kommen alle zusammen vor meinem Thron. Und darum will Gott, dass seine Botschaft zu allen Völkern geht, damit er die Ehre bekommt, die ihm zusteht und die so wunderbar reflektiert wird, wie er sich gedacht hat. Jetzt denken vielleicht viele von euch, naja, du redest immer von irgendwelchen fernen Ländern und diese ganzen Länder und so, aber mein Nachbar, der braucht doch auch das Evangelium und Ostdeutschland und hier ist doch auch so viel zu tun. Das stimmt, aber der Unterschied ist der, hier haben die Leute Zugang zum Evangelium. Wir haben es erlebt in unserem Volk, habe ich gestern Abend in der Jugend schon erzählt, da hat ein Mann einen Traum gehabt von Jesus. Ein Moslem hat von Jesus geträumt und da hat Jesus zu ihm gesagt, geh zu einem Christen und lass einen Christen für dich beten und dann wird er dir sagen, wo die Wahrheit ist und dann wird dein Problem gelöst werden. Der ist aufgewacht und hat gesagt, toll. Ich kenne überhaupt keinen Christen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ein Christ aussieht. Bei uns gibt es keinen Christen. Ich habe mal gehört, in westlichen Ländern, da gibt es Christen, aber ich habe hier noch nie einen gesehen, mein ganzes Leben lang. Und dann ging die Geschichte weiter. Sein Neffe hatte mal einen Christen getroffen und der hat ihn dann 2 Tagesreisen entfernt mit einem zusammengebracht. Dadurch sind die beiden auch zum Glauben gekommen, durch eine lange Geschichte. Aber letztlich ist das die Situation in den Ländern, in denen wir arbeiten. Die Leute wollen vielleicht von Jesus hören, sind offen, haben Interesse am Evangelium, aber wissen gar nicht, wo sie hingehen können. Wenn das Gleiche hier passieren würde, jemand hat einen Traum, der wüsste sofort, wo er hingehen könnte, wo er eine Bibel kriegen könnte, wo er eine Gemeinde findet und so weiter, selbst in Ostdeutschland. Und das ist der Unterschied. Es gibt ein Ungleichgewicht an Angebot und Nachfrage. Hier ist Angebot da, aber die Leute fragen nicht nach. Die Leute haben irgendwie, die sind so satt, so zufrieden, die denken, sie brauchen Jesus nicht. In den Ländern, da wissen die Leute, dass sie sündig sind, sie wissen, dass sie Erlösung brauchen, aber sie wissen nicht, wo es ein Angebot gibt und wo sie was finden können. Also der Auftrag ist da, der Auftrag ist klar und der Auftrag ist auch erfüllbar. Sonst hätte Jesus uns den nicht gegeben. Und die Frage ist jetzt, was ist unsere Rolle? Was kann jeder von euch tun? Und Leon hat das vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Bereiche. Die gute Nachricht für euch alle ist, ihr müsst jetzt nicht alle in diese heißen Länder gehen, wo es die gefährlichen Tiere gibt. Aber keiner von euch sollte hier rausgehen und sagen, ist mir egal. Ist mir egal, dass die Leute da alle in der Ewigkeit ohne Jesus gehen. Jeder von euch, das wäre mein Herzenswunsch, sollte sich mit diesem Herzenswunsch Gottes auch eins machen und sagen, boah, also wir wollen uns nicht mit dem Status quo zufrieden geben, wir wollen mehr, wir wollen weiter, wir wollen, dass das Evangelium dahin geht, wo es noch nicht bekannt ist. Und so wie Paulus sagt in Römer 15, ich habe meine Ehre da reingesetzt, dass das Evangelium da verkündigt wird, wo der Name Christi noch nicht bekannt ist. Das war das, was in Paulus bis zum Schluss, er hat im Römerbrief hat er geschrieben, ich habe hierum jetzt alles abgegrast. Ich war bis nach Illyrien. Illyrien ist Balkan, ja, also Albanien. Das war damals, danach kam nur noch, keine Ahnung, Wüste. Und dann hat er gesagt, hier östliches Mittelmeergebiet, war ich überall gibt es Gemeinden und so. Was gibt's noch? Rom. Okay, ich will nach Rom. Aber Rom reicht mir noch nicht. Nach Rom, Spanien. Und nach Spanien war wirklich Ende. Also ich weiß nicht, ob jemand schon mal in Portugal war. Ich war noch nicht da, aber Freunde haben mir letztens ein Bild geschickt. Die waren in Portugal an der Westküste irgendwo. Da gibt es eine deutsche Bratwurstbude. Da steht letzte Bratwurst vor Amerika. Also das ist tatsächlich, damals war Amerika noch nicht entdeckt und haben sie gesagt, okay, hier ist Ende. Und da wollte Paulus hin. Den hat es immer getrieben, ich will noch weiter. Der hat seinen Jesaja gelesen. Der wusste, es soll dahin gehen, an die fernsten Ecken. Ich will, dass überall Gemeinde Jesu entsteht. Und so eine heilige Unruhe wünsche ich mir in deutschen Gemeinden. Dass man sagt, okay, wir wollen jetzt nicht damit zufrieden sein, mit dem, was schon erreicht ist. sondern wir wollen diese letzten Ecken, die unerreichten Völker sind mit einem guten Grund unerreicht. Das sind die Ecken, die schwierig sind. Das sind die Ecken, wo es Gegenwind gibt. Das sind die Ecken, wo es auch gefährlich ist. Das sind die Ecken, wo wir nicht unbedingt besonders willkommen sind. Aber Jesus hat ja nicht gesagt, geht nur dahin, wo es leicht ist, sondern er hat gesagt, geht überall hin. Und das wünsche ich mir. Was kann das jetzt für euch bedeuten? Der erste Punkt ist beten. Ich bin begeistert. Also wir waren 20, 25 Jahre im Ausland, kamen dann zurück nach Deutschland und eine Sache, die uns auffällt in deutschen Gemeinden, in fast allen Gemeinden wird regelmäßig für verfolgte Christen gebetet. Das war vor 20, 30 Jahren noch nicht der Fall. Da war verfolgte Christen nicht wirklich ein Thema. Und das finde ich toll. Es ist eine wichtige Aufgabe für unsere verfolgten Geschwister weltweit zu beten. Ich wünschte mir, dass genauso selbstverständlich es wird, für die unerreichten Völker zu beten. Jesus sagt uns, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Aber das wird kaum gemacht. Ich wünschte mir, dass es ein normaler Teil von jedem Gottesdienst in Deutschland wird, dass man für die verfolgten Geschwister betet, aber auch für die Länder und Völker, wo es noch gar keine Christen gibt, die verfolgt werden könnten, weil noch niemand hingegangen ist und dass Leute ausgesandt werden dahin. Das Gebet für Mission an der Front, wirklich an den Ecken, wo es noch nichts gibt, ein normaler Teil vom Gemeindegebet wird und vom Gottesdienst, von der Fürbitte wird und dass das in regelmäßigen Veranstaltungen passiert. Seit 2 Jahren ungefähr gibt es von der Evangelischen Allianz eine Initiative Gebet für unerreichte Völker. Da kann man sich auch anmelden und da kriegt man jeden Monat so ein paar Infos über eine unerreichte Volksgruppe. Wenn man das regelmäßig macht, hat man in einem Jahr schon für 12 Volksgruppen gebetet. Auch eine coole Sache. Also da gibt es viele verschiedene Ideen. Gestern bei der Jugend haben wir auch noch andere Ideen weitergegeben für Jugendliche und junge Erwachsene. Also beten kann jeder. Und bitte betet nicht nur für das Bestehende, sondern auch für das, was noch nicht ist, damit Gott in diesen roten Flecken die auf grün schaltet. Der zweite Punkt ist natürlich geben. Wir haben es gerade gesehen, nur 1% vom Budget weltweiter Missionsarbeit läuft dahin, wo es am nötigsten ist, für das Drittel der Weltbevölkerung, die noch nicht von Jesus gehört hat. Das ist gut investiertes Geld. Also da kann man gerne, da ist noch Luft nach oben. Und doch möchte ich Mission wirklich nicht auf Finanzen. Viel wichtiger ist Gebet, viel wichtiger ist zu senden, viel wichtiger ist zu gehen. Aber ohne Geld geht es halt auch nicht, das wisst ihr. Und dann gibt es natürlich das Gehen, das Senden. Ich wünschte mir auch, dass jede Gemeinde selber eine sendende Gemeinde wird, auch in Deutschland. Und dass, wenn man sich im Neuen Testament anguckt, wie die Gemeinde gesandt hat, Apostelgeschichte 13, die Gemeinde in Antiochia hat gebetet, hat gefastet, dann spricht der Heilige Geist zu ihnen, sendet mir aus, wen? Paulus und Barnabas. Das waren nicht die, die übrig waren. Das waren die besten Pferde im Stall. Das waren die aus der Gemeindeleitung. Die haben gesagt, die Besten schicken wir jetzt raus zu den Völkern. Und die sind gegangen und damit ist die Missionsbewegung nochmal richtig weitergegangen. Also Mission ist Gottes Sendung zu den Völkern. Es geht um alle Völker, es geht um Gottes Ehre. Und Gott gebraucht uns, Gott gebraucht fehlerhafte, unvollkommene Menschen wie uns. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Deutschland war auch nicht immer schon christlich. Ja? Es gab mal Leute wie Bonifatius, die sich aus England auf den Weg gemacht haben, weil sie gehört haben, oh, da drüben gibt es die Germanen, die Sachsen und die Niedersachsen und die Obersachsen und die Rheinländer und so, die kennen Jesus noch nicht. Und dann hat er sich aufgemacht, war auch gefährlich damals und hat ihn am Schluss aufs Leben gekostet. Aber wie dankbar bin ich für einen Bonifatius und seine Kollegen, die unseren Vorfahren hier das Evangelium gebracht haben, ohne die wir heute noch irgendwelchen Thor und Odin und sowas alles anbeten würden. Wir selber sind auch aus einer Gemeinde ausgesandt, viel kleiner als eure, aus einer Gemeinde in Bonn. Und ich finde das so toll, als wir uns ausgesandt haben und als dann langsam Gemeinde in unserem Volk entstanden ist, da hat unsere kleine, schwache, überalterte Bonner Gemeinde gesagt, wir sind zwar schwach und klein, aber die Gemeinden, die da in Asien entstanden sind, die sehen wir als unsere Tochtergemeinden an. Das sind so unsere Zweigstellen in Asien. Das finde ich ein cooles Bild, ein Bild über den Tellerrand hinaus, ein globales Bild, das wünsche ich mir auch für deutsche Gemeinden. Ich möchte euch heute Morgen einladen, dass ihr drum ringt, als Einzelne und als ganze Gemeinde, was ist unser Platz in diesem großen Auftrag Gottes, Gottes Herrlichkeit bis an die Enden der Erde zu allen Völkern zu bringen. Ist Gottes Herzensanliegen auch euer Herzensanliegen? Lasst uns alle nochmal neu danach fragen, wo unser Platz ist und was wir beitragen können, dass endlich diese roten Flecken von der Landkarte verschwinden, weil es geht um Gottes Ehre und es geht um alle Völker. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und dabei werden wir eine Kollekte einsammeln, ist das richtig? Genau, und die wird für unsere Arbeit von Frontiers in diesen Ländern in der islamischen Welt gebraucht.